ARD.
Ich nehme wahr, dass es natürlich kritische Debatten gibt. Das ist auch okay. Deswegen ist mein Besuch hier auch ein Statement, gerade in dieser Zeit.
Vizekanzler und Bundesfinanzminister Klingbeil ist nach Kiew gereist.
Dort spricht er darüber, wie Deutschland der Ukraine weiter, auch finanziell, beistehen will und kann.
Und er spricht nicht nur mit der Regierung in Kiew, sondern auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Regierungskritikern.
Und in Gaza hat es einen neuen Angriff auf ein Krankenhaus gegeben. Dabei wurden viele Menschen getötet, unter ihnen waren auch Journalisten. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 25. August um 16 Uhr. Und wir beginnen mit der Ukraine. Dort ist heute der deutsche Finanzminister Klingbeil hingereist. Der ist auch Vizekanzler. Aber was will er mit seinem Besuch zeigen und warum reist ausgerechnet der Finanzminister dorthin?
Wir haben es ja gerade schon als O-Ton gehört. Klingbeil hat bei seiner Ankunft in Kiew auf dem Bahnhof ziemlich klar gesagt, dass sein Besuch ein Statement sein soll.
Was für ein Statement denn eigentlich?
Also zunächst einmal sagt er, dass er keine veränderte Stimmung in der deutschen Bevölkerung wahrnimmt, was den Krieg angeht und auch die Unterstützung.
Und warum könnte die in Frage stehen, die Zustimmung der Bevölkerung? Was meint Klingbeil damit?
Naja, heute ist ja auch das Treffen der Unionsspitzen zur Wirtschaftslage in Deutschland. Manche nennen es auch ein Krisentreffen, denn die angekündigten Reformen der schwarz-roten Koalition, die kommen nicht so richtig in Gang oder sie fruchten nicht. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland schrumpft, wie die neuesten Zahlen wieder zeigen. Und Klingbeil hat es dazu mit einem großen Haushaltsloch in der nahen Zukunft zu tun. Und es war auch der Finanzminister selbst, also Klingbeil, der Steuererhöhungen ins Spiel gebracht hat. Und da mag sich schon der eine oder die andere fragen, wie das mit den Milliardenhilfen für die Ukraine denn so weitergehen soll.
Und wie soll es nun mit diesen Milliardenhilfen weitergehen?
Klingbeil hat heute deutlich gemacht, dass Deutschland der größte europäische Unterstützer der Ukraine bleibt und bleiben will.
Ich will nochmal betonen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen in der Ukraine sich den Frieden wünschen und wahrscheinlich niemand so sehr wie die Menschen in der Ukraine. Und trotzdem dürfen wir nicht naiv sein. Und deswegen das Szenario, der Krieg geht weiter, ist aus deutscher Sicht jetzt ein Stück weit auch damit finanziell abgesichert, dass wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung die militärische Unterstützung für die Ukraine bei 8,5 Milliarden fest plus eben die weiteren Mittel, sodass wir auf 9 Milliarden im Haushalt kommen. Das ist festgeschrieben. Und Sie erinnern sich daran, dass es in der vorherigen Regierung Streit gab um 3 Milliarden, die man zusätzlich für die Ukraine geben wollte. Also diesen Streit wird es jetzt nicht mehr geben, sondern wir sind uns einig, bei all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir im Haushalt auch haben werden in den nächsten Jahren, dass diese militärische Unterstützung festgeschrieben ist. Dazu kommt die Ausbildung der ukrainischen Soldaten, die Bemühungen auch hier, die Rüstungsproduktion zu stärken und die eigenständige Rüstungsproduktion in der Ukraine aufzubauen.
Wofür soll die Ukraine das Geld denn bekommen und wie sieht die Unterstützung, diese finanzielle Unterstützung genau aus?
Wir hören mal unserem Korrespondenten Wassili Gorlot in Kiew zu. Der hat es noch mal ganz gut zusammengefasst, also wie er es einschätzt, was die Ukraine will und braucht.
Die Ukraine braucht einerseits diese langfristige Unterstützung finanziell. Das ist das, was der Finanzminister heute besprechen will. Selenskyj und die Menschen in der Ukraine wünschen sich eine Unterstützung auf mehreren Ebenen. Sie wollen weniger abhängig werden von den Partnern, vor allem was Waffenlieferungen angeht. Deshalb wünschen sie sich Investitionen in die eigene Rüstungsindustrie, um selbst fähig zu sein, Waffen zu produzieren, um sich zu verteidigen, vor allem aber auch um Russland in der Perspektive abzuschrecken, die Ukraine noch einmal zu überfallen. Das ist zentral. Und man ist durchaus dankbar für diesen Solidaritätsbesuch einen Tag nach dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, der für viele Menschen emotional auch deswegen wichtig ist, weil sie Angehörige in diesem Krieg verloren haben, weil sie Angehörige haben, die kämpfen oder weil sie eben aus den besetzten Gebieten kommen und dort nicht leben können, weil Russland diese Gebiete gewaltsam besetzt.
Und wenn Klingbeil jetzt in Kiew ist, dann wird er natürlich mit ukrainischen Politikern sprechen. Gibt es auch noch andere Programmpunkte?
Ja, am Abend etwa, da soll es auch ein Treffen mit, wie es so schön heißt, Vertretern der ukrainischen Zivilgesellschaft geben. Da hat es ja zuletzt große Reibungen gegeben zwischen der Regierung in Kiew, also auch Präsident Selenskyj, und Organisationen in der Ukraine, die sich vor allem mit der Korruption in dem Land befassen.
Bring uns da nochmal auf den Stand, was ist da nochmal genau passiert?
Ende Juli hatte in der Ukraine das Parlament ein Gesetz beschlossen, das die Unabhängigkeit von zwei Antikorruptionsbehörden deutlich einschränkt. Also diese Behörden sollten dem ukrainischen Generalstaatsanwalt unterstellt werden. Und der wiederum, der wird von Präsident Zelensky ernannt. Und da haben diese Organisationen also befürchtet, dass es dann möglicherweise Ermittlungen, die gegen hochrangige Staatsangestellte laufen, dass diese Ermittlungen dann eingestellt werden könnten. Und man hat Zelensky vorgeworfen, der Präsident wolle seine Freunde schützen. So hieß es damals.
Aber Zelensky hat dann das Gesetz ja zu den Befugnissen der Ermittler geändert, auf Druck der Straße hin, oder? Da sind ja viele dann auf die Straße gegangen, erinnere ich mich.
Ja, das stimmt. Also er hat es abgeschwächt, das Gesetz. Und das Problem der Korruption, das ist damit natürlich nicht gelöst. Auch nicht die Repressalien gegen Regierungskritiker in der Ukraine, die bestehen weiter. Oder zumindest gibt es weiter Vorwürfe. Wir hören mal an, was unsere Korrespondentin in Kiew, Sabine Adler, uns dazu erzählt und vor allen Dingen zu dem Treffen heute Abend.
In den Gesprächen mit Vertretern der ukrainischen Zivilgesellschaft wird es am Abend mit dem sozialdemokratischen Vizekanzler wohl auch um die EU-Beitrittsperspektive der Ukraine gehen. Zumal jüngste Fehlentscheidungen der Regierung Misstrauen gesät hatten. Niemand beobachtet die rechtsstaatlichen Reformen der Ukraine genauer als die eigene Zivilgesellschaft. Eine Protestwelle ging durch das Land, als ausgerechnet die unabhängigen Antikorruptionsinstitute an die Kette gelegt werden sollten. Mikhailo Shakalov, dessen Organisation De Jure den Reformfortschritt überwacht, beklagt ein, wenn auch nicht offiziell ausgesprochenes, aber de facto in Kraft getretenes Moratorium, das darin bestand, dass in Kriegszeiten keiner mehr die ukrainische Regierung kritisieren sollte. Ich will natürlich niemandem die Schuld zuschieben. Die Entscheidungsträger haben die Fehler gemacht. Aber seit 2022, als der große Krieg begann, galt diese unausgesprochene Regel bei der EU. Wir kritisieren die Ukraine in keiner Weise. Das hat die EU so gehandhabt. Wenn die Regierung immer schlimmere Dinge tut und von niemandem ein Feedback bekommt, dann geht sie weiter in diese falsche Richtung. Denn die Reformen sind ziemlich unbequem, gerade wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht. Sie steht mehr unter Beobachtung. Das ist für keine Regierung angenehm. Die EU greift nicht früh genug ein, beobachtete der ehemalige Richter jetzt in der ukrainischen NGO und verweist dazu noch auf den Wechsel im Weißen Haus. Früher waren es die großen vier, also die USA, die Europäische Union, die G7 und der Internationale Währungsfonds. Aufgrund der politischen Situation in den USA ist einer von ihnen nun raus. Die beiden anderen sind in einer anderen Position. Bleibt uns im Grunde genommen nur die Europäische Union, die aber immer schon sehr sanft war, viel mehr auf Zuckerbrot als auf Peitsche gesetzt hat und nur zwischen den Zeilen kritisierte. Dagegen immer sehr direkt die USA.
Das ist ja durchaus ein interessanter Punkt. Er kritisiert ja ziemlich deutlich die Europäische Union, die sei da zu sanft und zu nachsichtig mit der ukrainischen Regierung.
Und da kann man sich dann schon auch fragen, ob Deutschland, so wie Klingbeil gesagt hat, als der größte europäische Unterstützer des Landes, nicht doch mehr Druck ausüben sollte auf die Regierung in Kiew, wenn es denn darum geht, auch die Werte der Zivilgesellschaft zu verteidigen. Ich erinnere noch mal kurz daran, die Ukraine steht auf dem 105. Platz im Korruptionswahrnehmungsindex, also auf dem 105. Platz von 180. Das ist die aktuelle Rangliste von 2024 zumindest.
Also die Ukraine steht relativ weit unten, aber man muss natürlich auch sagen, dass die EU bei den ganzen Beitrittsverhandlungen ja auch darauf beharrt, dass die Ukraine mehr tut bei der Korruptionsbekämpfung oder auch mehr tun muss. Das ist ja auch eine der Hauptbedingungen für den Beitritt oder den Beitrittsprozess überhaupt.
Absolut.
Schauen wir jetzt nochmal auf den Nahen Osten, unser zweites großes Thema im Krieg und Terror Podcast. Da gab es heute wieder eine Attacke auf ein Krankenhaus im Gazastreifen.
Und dabei sind nach palästinensischen Angaben mindestens 19 Menschen getötet worden und unter ihnen auch 5 Journalisten, darunter eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter der Agenturen AP und Reuters und ein Berichterstatter des Senders Al Jazeera. Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses haben sie sich während des Luftangriffs in der Klinik in Khan Yunis aufgehalten. Und auf Filmaufnahmen ist auch zu sehen, dass es wohl gleich einen zweiten Angriff gab, als dann Sanitäter zu Hilfe kommen wollten nach dem ersten Angriff. Die Aufnahmen sind aber noch nicht bestätigt.
Also man kann sich ja schon fragen, warum überhaupt ein Krankenhaus angegriffen wurde.
Das kommt in dem Gaza-Krieg ja wirklich immer wieder vor. Also in diesem Fall heißt es in israelischen Medien, sei es darum gegangen, eine Person anzugreifen, die israelische Truppen ausspioniert haben soll. Generell hat Israel diese völkerrechtlich ja verbotenen Angriffe auf Krankenhäuser regelmäßig damit begründet, dass die Terrororganisation Hamas diese zivilen Einrichtungen als Kommandozentralen nutzt. Inwieweit das jetzt aber in jedem dieser Fälle zutrifft, das lässt sich kaum herausfinden.
Könnte ja auch damit zusammenhängen, das habe ich auch gelesen, dass ja von außen Israel keine Journalisten überhaupt in den Gazastreifen lässt.
Also zumindest keine, die sich dort frei bewegen dürfen. Deswegen sind ja die Medien, auch wir und auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, auf die Informationen angewiesen, die lokale Mitarbeiter dort vor Ort in Gaza sammeln. Wie jetzt eben auch diese Journalisten, die dort ums Leben gekommen sind. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass bei den Luftangriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis nach jetzigem Stand auch weitere Menschen getötet wurden, also nicht nur Journalisten.
Gibt es schon eine Reaktion des israelischen Militärs darauf?
Also die Armee hält sich bislang bedeckt. Der Generalstabschef hat eine schnelle Untersuchung angeordnet und erklärt, dass es sich bei dem Angriff nicht um eine gezielte Attacke auf Journalisten als solche gehandelt hat.
Anders ja als vor 2 Wochen, da wurde ja der Journalist Anas al-Sharif gezielt getötet. Das hat die israelische Armee ja sogar zugegeben.
Ja, bei dem war es ja aber auch so, er hat für Al Jazeera gearbeitet und die israelische Armee hatte als Begründung für die Attacke, für diese direkte Attacke gesagt, al-Sharif habe auch eine Hamas-Zelle geleitet. Dafür gibt es jetzt keine unabhängigen Belege. Aber durchaus gab es schon sehr Hamas-freundliche Social-Media-Posts dieses speziellen Journalisten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Klaas Christoffersen und bei mir im Studio war Constanze Simidei aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.